Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Raus vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Das hat sich auch Richard Curtis gedacht, wohl einer der britischen Drehbuchautoren, dem wohl wahrscheinlich nicht nur Renée Zellweger und Hugh Grant ihren Erfolg verdanken. Und Richard Curtis hat jetzt Drehbuch geschrieben für einen Netflix-Animationsfilm, nämlich That Christmas, beziehungsweise im Deutschen ein klitzekleines Weihnachtswunder. Und wir sind natürlich schon ganz in weihnachtlicher Stimmung und wollen darüber sprechen. Das sind wir, sind nämlich einmal der Dom. Hallo.
Christmas is all around. Nabend.
Sehr schön. Und ich, Johannes. Dom, wie war denn dein Last Christmas?
Mein Last Christmas, als ich das letzte Mal gehört habe, lief es im Radio und ich habe es ausgemacht, oder was meinst du?
Ja, natürlich. Also ich höre den Song natürlich rauf und runter, aber es hätte jetzt auch so ein Gag sein können nach dem Motto, wie war dein letztes Weihnachten, you know?
Ach so, ja, mein letztes Weihnachten, ja, relativ traditionell mit einem der langweiligen alten Erwachsenenfilme, der hier ordentlich, also gegen den immer mal wieder so getreten wird, aber der lustigerweise auch von Richard Curtis ist, nämlich tatsächlich Liebe.
Genau, richtig. Und es gibt vielleicht gewisse Parallelen auch zu tatsächlich Liebe vielleicht, bei ein klitzekleines Weihnachtswunder. Aber Dom, worum geht's denn?
Worum geht's? Im britischen Küsten-Kleinstadtstädtchen Wellington-on-Sea stehen alle Zeichen auf Weihnachten. Doch die Feierlichkeiten gestalten sich schwieriger als erwartet, als ein Schneesturm aufzieht und mehrere Menschen, die die schönste Zeit des Jahres eigentlich miteinander verbringen wollten, voneinander getrennt werden. Mehrere Geschichten werden parallel zueinander erzählt und fügen sich am Ende zu einem großen Ganzen zusammen. Ein Junge ist schwer verliebt und freut sich außerdem auf ein Wiedersehen mit seinem Vater, der getrennt von ihm und der Mutter lebt. Ein Mädchen leitet eine abgedrehte Schulweihnachtsaufführung, die aus dem Ruder läuft. Eine strenge Lehrerin im Privatleben eigentlich völlig anders und leidet an Einsamkeit. Und zwei Zwillingsschwestern, die eine frech, die andere brav, werden vom Weihnachtsmann verwechselt. Und ja, das Ganze ist geschrieben von Richard Curtis, allerdings nicht nur in Drehbuchform, sondern das basiert auf seinem eigenen Kinderbuch beziehungsweise einer Kinderbuchtrilogie, die dann im Original wirklich, glaube ich, einfach nur den schlichten Titel That Christmas hat. Also es sind drei Bücher und ja, der Originaltitel, ich glaube, wir werden den jetzt bevorzugen und nicht diesen Netflix-obligatorischen deutschen Titel.
Ein klitzekleines Weihnachtswunder. Genau, den Film könnt ihr seit dem 4. Dezember auf Netflix finden. Ist das Regiedebüt bzw. Spielfilm-Regiedebüt von Simon Otto, der vorher schon in einer Folge Love, Death and Robots Regie geführt hat und jetzt einfach mal ein bisschen jugendfreier ist. Vielleicht fangen wir einfach mal an mit der Parallele zu tatsächlich Liebe, beziehungsweise, wenn wir hier bei den englischen Titeln bleiben, Love Actually. Wir haben hier auch quasi ein ganz großes Figurenensemble, die alle ihre kleinen oder größeren tragischen, chaotischen Situationen erleben. Und schlussendlich, ich meine, das kann man in Anführungszeichen spoilern, ich meine, es ist ein besinnlicher Weihnachtsfilm, also wissen wir ungefähr schon, worum es geht. Am Ende geht es natürlich relativ gut aus. Wie hat es denn für dich funktioniert, dass wir hier nicht die eine Hauptfigur haben, sondern gleich einen ganzen Batzen?
Unterschiedlich. Es ist ähnlich wie bei Love Actually, also tatsächlich Liebe, den ich sehr, 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 sehr gerne mag. Dass nicht alle Figuren und Geschichten einen auf dieselbe Art oder Intensität erreichen. Das ist aber auch völlig okay. Bei tatsächlich Liebe ist das vielleicht noch ein bisschen anders, weil das ist ja wirklich fast schon Episodenfilm, wo am Ende aber eben auch alles so zusammenläuft, ähnlich wie hier. Aber im Großen und Ganzen ist es für mich aufgegangen. Ich muss dazu sagen, dass mich die Geschichte, die ich ja gerade schon in der Summary hatte, hier mit dem Jungen, der in einer, also dessen Eltern in Scheidung leben und der dann so ein bisschen anbandelt mit der eigentlich ziemlich grantigen Lehrerin, die auch ziemlich vereinsamt ist, die hat mich am meisten gekriegt. Wer war denn so dein Favorit?
Also, was ich grundsätzlich erstmal mochte, wie mit den Kinder- und Jugendfiguren umgegangen wird im Vergleich zu den Erwachsenen. Mhm. Weil die Erwachsenen sind ja alle dumm, außer die Lehrerin. Und also ich fand zum Beispiel gerade, also die die drei, also die zwei Elternpärchen und die eine, ich glaube, alleinerziehende Mutter von ein paar Kindern, die halt alle in einer Straßenecke wohnen, die fahren halt auf einen Trip und kommen dann nicht wieder zurück. Und das fand ich super nervig, weil ich diese ganzen Erwachsenen alle super doof fand. Und das sind sie ja auch einfach. Da fand ich die Kinder unterhaltsamer. Gerade die Kinder dieser Eltern, die halt zusammen in der Scheune sind und dann so ein paar Abenteuer leben, die fand ich ganz sympathisch. Gerade diese Theateraufführung am Anfang fand ich hilarious. Da muss ich zum Teil richtig lachen, diese Situation so, man weiß eigentlich ganz genau, was passiert. Es sind diese furchtbaren Schulausführungen und das ist alles schlecht geschauspielert und alles geht schief, aber dann eskaliert es natürlich noch so ein Ticken mehr, als es eigentlich normalerweise tut. Und das fand ich tatsächlich schon sehr funny.
Ja, ich mochte tatsächlich sehr, sehr viel an dem Film. Also der Humor, der ist wirklich typisch Richard Curtis und das heißt typisch britisch. Und das Schöne ist, dass das alles gerade für einen Animationsfilm wirken, die eigentlich alle Figuren, also auch die Eltern, ja gut, die haben irgendwie was Nerviges an sich, wobei ich diese Episode, wo die da halt auf dem zugefrorenen See festsitzen, also zumindest vom Visuellen her fand ich das irgendwie ganz drollig. Das wirkt irgendwie alles auf eine gewisse Art schon sehr aus dem Leben gegriffen. Also ähnlich auch schon, also es hat mich auch wirklich, das ist so das Drollige. Ich hatte den Film ja, glaube ich, sogar dir vorgeschlagen, dass ich den besprechen wollte, weil ich gelesen hatte, oh, Richard Curtis finde ich cool. Und dann habe ich es aber zwischendurch wieder vergessen und habe mich dann gewundert, warum tritt der Film eigentlich immer wieder Richtung tatsächlich Liebe. Also hier gibt's ja wirklich mehrere Szenen, wo der direkt zitiert wird und die Kinder den direkt am Anfang ausmachen, weil es halt ein langweiliger Erwachsenenfilm. Mhm. Aber da habe ich dann auch so gemerkt, die Qualitäten von tatsächlich Liebe, die kamen für mich hier wirklich zurück, weil du hast viele Sachen, die sind irrsinnig witzig, aber zum einen irrsinnig witzig, aber zum anderen scheut sich der Film auch nicht, auch mal ernstere, gesetztere Töne anzuschlagen. Die aber auch nie so, es geht nie zu weit in die Richtung. Ähnlich wie bei tatsächlich Liebe. Und es kokettiert natürlich hier und da auch mal mit Kitsch. Aber es ist nie zu viel des Guten. Und da schreibe ich dem Ganzen zu, dass es wirklich, das ist wie tatsächlich Liebe ein unglaublich britischer Film. Und dieser Charme bekommt mich, muss ich zugeben.
Ich fand, es gab immer die Momente, wo der Humor ganz gut funktioniert hat. Also es gibt dann auch so zwei Zwillinge, die natürlich ganz unterschiedlich sind. Die eine ist so schüchterner zurückgezogen, die andere ist die rebellische. Und gerade mit der rebellischen ergeben sich natürlich einige unterhaltsame Szenen. Es gibt dann so eine Szene, wo sie, die sieht man auch im Trailer, mit zwei Schlagzeugstöcken ein bisschen rumhantiert und dann geht natürlich etwas zu Bruch. Und ich finde, in den besten Momenten gibt es dann immer so spaßige Slapstick-Einlagen oder auch gerade, also alles, was mit den Truthähnen zu tun hat, fand ich richtig lustig. Mhm. Und dann gab es, finde ich, sehr viele Szenen, wo für mich so ein bisschen das Timing gefehlt hat, die waren so ein bisschen zu langsam, hatte ich das Gefühl. Ich weiß gar nicht genau, woran es lag. Es gab dann auch so eine Szene, wo man so eine Wetterreporterin sieht oder auch, ich muss sagen, also am blödesten fand ich ehrlich gesagt den Weihnachtsmann, um mal hier ganz unweihnachtlich zu sein.
Okay, gesprochen von Brian Cox. Ja, der hat sich hier vielleicht schon so ein bisschen warm gesprochen für seine Performance in War of the Rohirrim nächste Woche, ne? Da spricht er ja Helm Hammerhand, den König der Mark, aber dazu nächste Woche später. Dazu nächste Woche mehr. Der Weihnachtsmann, der ist ja eigentlich so der Rahmen des Ganzen, ne? Also aus, also der erzählt ja eigentlich die ganze Nummer und taucht dann auch peripher mal auf. Ich fand das Verhältnis zwischen ihm und seinem miesgelaunten Rentier ganz lustig, muss ich zugeben.
Kann ich nachvollziehen? Ich habe immer so eine Aversion mit Off-Kommentaren. Ich finde, das ist immer so eine kreative Bankrotterklärung. Weil ich habe es auch ehrlich gesagt hier im Film nicht ganz verstanden, weil gerade ganz am Anfang führt der Weihnachtsmann das ja quasi ein, die ganzen Figuren. Und ich habe gedacht, warum eigentlich? Weil er sagt das, was wir sehen. Ah, und das ist die Schüchterne. Und sie ist schüchtern. Ja, oh, ja. Sie ist die coole Rebellin. Und dann ist sie cool und rebellisch. Oh, und er ist der Neue, der sich noch nicht eingefühlt in den Schulkosmos. Und er erzählt einfach nichts, was wir nicht sehen. Und so, ja, sie ist die strenge Lehrerin. Ja, I get it. Also, das war so unnötig. Da habe ich gefragt, warum? Ist das einfach, also, ist es so, ja, wir müssen das Streaming-Publikum abholen, die auch das Handy dabei haben?
Ja, vielleicht so ein bisschen. Also, ich fand es allerdings so im Rahmen, dass er halt, also, wäre er jetzt wirklich nur die Erzählstimme gewesen, dann hätte das für mich, glaube ich, schwerer gewogen. So fand ich's okay. Und die Szenen, die er hatte, da war ich auch erst so am Überlegen. Also das fand ich ein bisschen schade. Jetzt nichts gegen Brian Cox, aber man hat ja auch Bill Nighy in dem Film, der ja eigentlich nur den Leuchtturmwärter spricht, was echt keine große Rolle ist. Und da war ich schon so ein bisschen ernüchtert, weil ich mir dachte, warum lassen die denn nicht den Weihnachtsmann sprechen? Weil der hat, ich weiß nicht, den wirst du wahrscheinlich auch kennen, oder? Den hier, Arthur Christmas, ne? Da spricht er ja den Grand Center und es ist zum Schießen geil. Also Bill Nighy kann sowas einfach. Und dass er dann hier so kurz kommt, ist ein bisschen schade. Das ist aber trotzdem Meckern auf hohem Niveau, weil ich muss sagen, ich fand den Voice-Cast, also jetzt im Original, im Deutschen kann ich nicht zu sagen. Ich habe es auf Englisch geguckt, weil das Ding ist very British, also mehr geht nicht. Den fand ich eigentlich durch die Bank wirklich gelungen. Also ob es jetzt hier Brian Cox ist, Fiona Shaw, Jodie Whittaker, also die, ich glaube, nee, mittlerweile nicht mehr Doctor Who, ne, Ex-Doctor Who-Schauspielerin, und noch ein paar andere, also fand ich wirklich richtig, richtig gut. Und du hörst auch im Original, also da empfehle ich auch den Originalton, weil du hörst vor allem bei den Kindern raus, dass die wirklich so dieses schnoddrige British-English sprechen, was nie so glatt gebügelt klingt, wie das jetzt zum Beispiel in der amerikanischen Synchro gewesen wäre. Und das gibt dem Ganzen insbesondere auch bei dem Umgang der Kinder untereinander was sehr Authentisches, hatte ich das Gefühl. Also die Kinder, die wirkten für mich auch sehr echt tatsächlich. Also auch frech untereinander und dann auch so mit ihren Konflikten, fand ich sehr, sehr gut. Also hat mir wirklich gefallen, dass das Zusammenspiel und auch alles natürlich absolut auf der Höhe der Zeit.
Das fand ich auch sehr amüsant, wie bei dem Theaterstück so damit kokettiert wird. Wir haben natürlich so die Eltern, die, ne, da so ein bisschen, sagen wir, konservativer eingestellt sind, auch wenn das nicht groß thematisiert wird, aber ja, natürlich diesen, ja. Ich meine, das sind ja alles noch Kinder, die haben das sind noch keine, also die haben noch keine gefestigte politische Meinung, sondern die greifen halt so allgemeinen Diskurs auf und haben dann gesagt, ja gut, wir machen es vegetarisch. Brokkoli muss da rein. Und das war halt schon ganz geckig. Ich kann kurz sagen, genau, ich habe den auf Deutsch geguckt, weil ich weiß das ja inzwischen, wir haben ja hier viele Leute, die dann gerne im O-Ton gucken und ich bin da relativ ambitionslos und gerade bei Animationsfilmen bietet sich das ja an, auch kurz über die deutsche Synchro zu gucken, weil ja wahrscheinlich viele dann zu Hause mit ihren Kindern eher die deutsche gucken. Ist eine ganz flawless deutsche Synchro. Ich finde, man muss sagen, gerade im Animationsbereich, es sei denn, es werden irgendwelche InfluencerInnen gecastet in den Voice, finde ich, sind sonst deutsche deutsche Synchros von Animationsfilmen immer sehr, sehr gut und das gilt auch hierfür. Also ich hatte jetzt irgendwie nichts, was groß herausgestochen ist, aber die erfüllen alle ihren Zweck, die machen das alle sehr gut. Es gab hier keine Ausfälle, wie man es manchmal halt dann doch bei einigen Produktionen gewöhnt ist, weil man dann doch halt mal irgendwie sich eine Person holt, die ein paar Millionen Follower hat und um irgendwie noch Leute ins Kino zu schleppen. Das ist vielleicht auch der Vorteil, dass es eine Netflix-Produktion ist. Da muss man das vielleicht nicht unbedingt machen. Und es ist ein Weihnachtsfilm und ich glaube, Weihnachtsanimationsfilme ziehen sowieso, weil Weihnachten, Familie, das guckt man dann zusammen.
Ja, ist ein Selbstläufer.
Ja.
ist ein Selbstläufer, aber der ist auch, also dahingehend würde ich den auch definitiv empfehlen. Das ist wirklich, das ist ein Familienfilm. Mhm. Also wirklich der Prototyp, du hast halt die Kinder, du hast irgendwie dann auch so ein bisschen ernstere Töne mit dieser Sohn-Mutter-Beziehung, die ich auch sehr, sehr schön erzählt fand. Also das fand ich auch wunderbar differenziert, weil es ist nicht so einfach, ja, die Mutter ist abwesend und wir kriegen da kaum was von mit. Also das war auch schön augenzwinkernd, wie sie ihm irgendwie, also wie die praktisch quasi nie da ist, aber ihm trotzdem irgendwelche Zettel hinterlegt hat und das fand ich dann auch von der Inszenierung wunderbar dynamisch. Also generell hat der Film für mich auch gut, über den Weihnachtsmann kann man streiten und vielleicht auch noch so ein paar andere Sachen, aber der hatte für mich ehrlich gesagt einen wunderbaren Flow. Auch wenn ich mich so auf der Hälfte gefragt habe, weil der ist dann ja Weihnachten, was kommt denn jetzt noch? Weil ich hatte so auf den Timer geguckt, dachte mir, okay, jetzt ist gerade mal die Hälfte rum. Aber das tat dem Ganzen für mich keinen Abbruch. Und zum Ende wird es natürlich dann sehr, sehr versöhnlich und märchenhafter. Da hat er mich auch wieder an tatsächlich Liebe erinnert. Aber der hat sich das irgendwo auch verdient. Und der Humor hat für mich wirklich über weite Strecken so gut funktioniert. Da waren auch einfach schöne Details drin. Also du hattest ja gerade den Regisseur Simon Otto erwähnt. Und ich hatte jetzt hier gerade noch mal in der IMDb geguckt und jetzt verstehe ich auch die Anspielung. Der war nämlich auch schon bei Atmen beschäftigt. Aha. Der ist in der Animationsabteilung zum Beispiel bei Flutsch und Weg gewesen. Ein sehr unterschätzter Atmen-Film, wie ich finde, auch wenn er 3D-Animation und nicht klassisch Stop-Motion ist. Deswegen gab es hier auch einen ganz kurzen. Hast du ihn gesehen? Es gab einen Einspieler von Timmy, dem Lamm aus Shaun the Sheep, ganz kurz mal.
Das habe ich, glaube ich, übersehen.
Das war bei denen, da gibt's ja diese Szene, wo so über die Stadt die Kamera geht und dann diese ganzen Social-Media-Nachrichten aufpoppen. Yay, der Schnee ist so hoch und wir haben alle schulfrei. Und da tauchte das mal kurz auf und dann dachte ich mir so, ist das jetzt ein Atmen-Film? Weil ich meine, also ich hatte ja schon so auch die Verbindung gezogen zu Arthur Christmas, ne, der ja ein Atmen-Film ist. Unter Sony kam der damals raus. Aber der trotzdem noch, also trotz 3D-Animation, diesen Atmen-Look hatte. Und den haben wir hier tatsächlich nicht. Ich fand die Animation an sich ziemlich gut. Die Charaktere aber doch so ein bisschen zu basic. Also es waren zwar schöne Details, wenn zum Beispiel irgendwie Schneeflocken oder so in dem Stoff der Mützen hängen oder in den Haaren, aber so von der Mimik war es mir ein bisschen zu einfach. Wie siehst du das so als absoluter Animationsexperte?
Animationsfan auf jeden Fall, Experte bei weitem nicht. Ja, der Look, damit habe ich ziemlich gehadert, weil ich bin ja bei dir, der ist halt super klassisch, ne? Also die ganzen Menschen, die sehen halt alle sehr süß aus, die haben alle irgendwie knubbelige Nasen, also es hat alles, der Look hat so keine Ecken und Kanten. Also das könnte halt auch ein Pixar- oder Disney-Film von vor 10 Jahren sein. Also, und das fand ich so, also ja. Es gibt so einige nette Ideen, wenn man zum Beispiel, so blöd diese Episode mit den Eltern in dem Bus da fand. Es gibt dann halt so eine Szene, wo man quasi diesen Grundriss sieht. Also als hätte man den quasi einmal durchgeschnitten, so ein bisschen Wes Anderson-like. So ein, zwei Ideen gibt's da, aber ansonsten fand ich den Look, das fand ich so schade, weil, also zum Beispiel, vor ein paar Wochen ist auf Netflix Spellbound gelandet. Da merkt man, da steckt viel, viel mehr Budget hinter und ich würde auch sagen, mehr Animationserfahrung, weil da hat Leute wie John Lasseter, also der vorher bei Pixar und Disney war, hinterstecken. Und während andere Filme, wie zum Beispiel Orion und das Dunkel, der dieses Jahr auch auf Netflix gestartet ist, interessanterweise Charlie Kaufman das Drehbuch geschrieben hat, der hat einen ganz eigenen Look. Der sah anders aus als das typische Film. Oder wenn wir jetzt so an die, ich würde sagen, die ganz großen, oder die meiner Meinung nach sehr großen Netflix-Animationsfilme wie Nimona oder Mitchells gegen die Maschinen denken, die ja wirklich einen ganz, ganz eigenen Look haben. Und das, finde ich, fehlt dem hier. Und das ist schade, weil da hätte, glaube ich, mehr drin sein können, weil im Abspann sieht man dann so Fotos von den Familien, die dann in so einem Cartoon-Zeichentrickstil sind. Und das hätte ich, das mag ich immer, wenn zum Beispiel damit gespielt wird. Also auch, und Arcane lief jetzt erst die zweite Staffel auf Netflix, was einfach das Nonplusultra von Animationen ist. Und da muss man sagen, das ist halt sehr klassisch. Also es ist halt ein Stil, der niemandem wehtut. Ich finde, hier kann man sich überhaupt nicht beschweren. Das ist solide animiert, man guckt das und aber es ist halt nicht, wo ich denke, oh, ich bin irgendwie geflasht und ich denke, da wird jetzt das Mittel des Animationsfilms irgendwie groß genutzt.
Mhm. Ja, ich hab zwischendurch auch mal gedacht, es hätte auch ein Realfilm sein können. Ne? Also sie spielen zwar gewisse Sachen schon aus, aber das Ganze ist doch sehr, sehr geerdet. Kann man natürlich kritisieren, fand ich aber für sich genommen okay. Ich habe mir auch mal so die Frage gestellt, ich meine, in UK ist der sogar in manchen Kinos gelaufen. Da wäre jetzt so die Frage, meinst du, der wäre vor ein paar Jahren im Kino gelandet oder ist das wirklich so ein Streaming-Titel?
Boah, das ist eine gute Frage. Ach, ich glaube schon, dass der im Kino funktionieren hätte können. Ich glaube, dann hätte man, wäre der im Kino gelandet, dann hätte der ja noch mal ein bisschen mehr Budget gehabt. Also ich glaube, dann wäre der ein bisschen gepolished dann noch gewesen. Auch wenn man sagen muss, gerade so einige, die es gibt so ein kleines Mädchen, was sehr lockige Haare hat. Die sehen zum Beispiel wunderbar aus. Also da merkt man wirklich so eine Textur von diesen fluffigen, lockigen Haaren. Ich glaube schon, das hätte, also ich glaube, da starten andere Filme im Kino. Ich meine, ich hätte jetzt, als ich letztens im Kino war, zu Nico, das ist irgendwie so ein deutscher Animationsfilm über so ein Rentier gesehen.
Oh weh.
Holy moly, sieht das schlecht aus. Also da merkt man halt, dass da viel weniger Budget und Erfahrung hintersteckt, glaube ich. Oder einfach, oder Zeit, ich weiß nicht, also ich in die Prozesse habe, ich weiß nicht, wie es da steckt, aber da merkt man schon deutlich einen Unterschied. Also ich finde, ich will mich hier nicht über die Animation beschweren, weil das ist gut. Es ist halt nur nicht sozusagen dieser Next Level, wo ich denke, ich denke, wow.
Ja, vielleicht sind wir da auch ein bisschen jetzt einfach belastet durch, du hattest ja schon in den Raum geschmissen, Arcane oder eben auch sowas wie die Spider-Verse-Filme, die haben ja einfach jetzt auch so ein, also es hat ja seit Spider-Verse ist ja irgendwie so eine Welle durch die Branche gegangen, ne? Das merkt man ja in den letzten Jahren und dahingehend wirkt der hier so ein bisschen, wenn man es ganz böse formulieren möchte, vielleicht ein bisschen outdated. Aber ich find's trotzdem okay, weil er mich tatsächlich doch ich fand den durchweg unterhaltsam. Der ist auch, das kann man auch nochmal sagen, also der guckt sich nicht nur flott weg, der ist zwar bei Netflix irgendwie ausgewiesen mit 94 Minuten, aber ich glaube, 12 Minuten sind der Abspann, den man sich auch ruhig angucken kann. Der hat wirklich auch schöne Details, also da kam irgendwie für mich auch ein bisschen Atmen durch, aber der guckt sich so locker weg in, weiß ich nicht, 84 Minuten oder so geht der nur.
Ja, ich habe tatsächlich, ich hab geguckt, wann quasi der Abspann beginnt und das war, glaube ich, bei Minute 74. Also der ist da super kurzweilig und das ist ja auch für das richtige Zielpublikum. Ich bin da vielleicht auch ein bisschen snobby, ne? Gerade wenn man jetzt ins Kino guckt, der wilde Roboter zum Beispiel, der ist halt auch visuell einfach beeindruckend. Mhm. Und ich bin bei dir, also das wirkt vielleicht so ein bisschen altbacken, wenn man negativ sagt, man könnte klassisch sagen. Es ist halt so wie, also ne, auch hier Pixars, alles steht Kopf. Das macht auch keine großen Anstalten. Mhm. Da merkt man halt nur, ich würde mal sagen, alles steht Kopf hat wahrscheinlich ein dreifaches Budget und ist dann halt einfach nochmal detaillierter. Ja. Aber das ist halt völlig in Ordnung. Was ich ganz spannend finde, um vielleicht nochmal auf den Inhalt zu kommen und auch im Vergleich zu Orion und das Dunkel. Mhm. Ich finde, bei Orion und das Dunkel merkt man zum Teil, dass Charlie Kaufman da drin steckt. Weil der immer so düstere Momente hat, aber am Ende war der mir zu soft. Hier finde ich, merkt man, also ist auch vielleicht einfacher, weil Richard Curtis nicht so abseitig ist in dem, was er macht. Er macht halt so Rom-Coms und schon irgendwie so Familienkino, Herzkino, so leichte Sachen. Das merkt man hier, finde ich, schon sehr. Bin nicht so begeistert wie du, aber ich bin auch bei dir. Der traut sich, anders als einige andere Animationsfilme, auch mal ein bisschen in die, also auch gerade, glaube ich, so ein junges Publikum herauszufordern. Es gibt so eine, glaube ich, zentrale Szene zwischen dem Jungen und seiner Mutter, weil die ja super viel auf der Arbeit ist. Mhm. Und das war schon eine harte Szene, glaube ich, für ein junges Publikum. Weil das ist fast so ein bisschen, also wenn man böse ist, also die Mutter ist da irgendwie so eine, also das ist fast so eine emotionale Erpressung, die dir Mutter da macht, aber auch, weil sie sich nicht besser zu helfen weiß. Und das ist schon ganz interessant, dass man so ich glaube, wir können das alle irgendwie verarbeiten und wissen dann, wie es dann später passiert. Aber ich glaube, ein junges Publikum fordert man da schon ein bisschen heraus. Oder halt auch am Ende, wenn es ja doch schon ein bisschen dramatisch wird.
Mhm. Ja, oder auch mit, gerade dann die eine Szene, da ist ja, da holt ja der Film dann sogar Ed Sheeran raus. Ne?
Very British.
Ja, also wirklich britischer als dieser Film hier geht einfach nicht, wirklich. Und wenn man sowas mag und auch wenn man sowas, also ja, es ist so die Frage, würdest du den Leuten empfehlen, die tatsächlich Liebe mögen?
Ja, warum nicht? Also es ist halt immer die Frage, in welchem Kontext möchte man das gucken? Also ich glaube gerade, also wenn du mit der Familie gucken willst, muss ich ganz klar sagen, guck das hier, weil ich glaube, das junge Publikum, und das wird ja im Film auch adressiert, die werden hiermit mehr Spaß haben, als mit tatsächlich Liebe.
Ja, das ist herrlich, herrlich. Das ist herrlich, wie Kurt es gegen seinen eigenen Film.
Ja, also genau, ja.
Also alles in allem kann ich den schon empfehlen. Also ich finde, er kommt ein bisschen früh. Also wir haben heute den 4. Dezember. Klar, die Spekulatius liegen irgendwie schon seit Anfang September in den Regalen. Und die Streamingdienste heizen jetzt auf. Aber er kommt mir einen Tacken zu früh. Mhm. Aber es bin wahrscheinlich auch ich irgendwie eher als der Grinch, als der Weihnachtsmützen-Typ. Weil, ach ja gut, mir geht es jedes Jahr mehr auf den Geist, aber der Film hier ist mir nicht auf den Geist gegangen, das kann ich schon mal sagen, der hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, der ist kurzweilig, nicht total glatt gebügelt vom Inhalt her, wirklich so eine schöne Mitte, die Richard Curtis da findet, also es stimmt schon wirklich, viele Qualitäten, die ich an tatsächlich Liebe schätze, habe ich hier durchaus wiedergefunden. Und dass ich bis zum Schluss nicht gepeilt habe, dass es einfach Richard Curtis ist, das steht auf dem anderen Blatt, aber kann man sich wirklich ansehen und ist wirklich auch mit der Familie. Also das ist jetzt kein Film, den man sich jetzt irgendwie so notdürftig als Elternteil ansieht, weil die Kinder den gucken wollen, sondern ich glaube, da wird nahezu jeder irgendwie Spaß mit haben oder sich was rausziehen können.
Kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also ich finde, bei mir ist es halt, ich bin so ein bisschen zwiegespannt, weil ich denke, gerade im aktuellen Animation, also für Animationsfans gibt es mit Robot Dreams, mit Der Junge und der Reiher, mit Der wilde Roboter und einigen anderen oder auch Mars Express wirklich spannendere, innovative, mutigere Filme. Aber das ist halt wirklich, das ist halt so ein flottes Familienabenteuer. Der Film tut nicht weh, der macht nichts groß falsch. Ich bin dem nirgendwie böse. Ich bin halt auch nicht krass begeistert. Ich denke halt, der ist halt so durchgelaufen. Und der macht genau das, was er sein möchte. Er macht nicht mehr, aber das, was er macht, macht er völlig in Ordnung.
Das kann man sich gut drauf einigen.
Wunderbest. Dann könnt ihr seit dem 4.12. Dead Christmas beziehungsweise ein klitzekleines Weihnachtswunder auf Netflix euch angucken. Ihr könnt aber natürlich auch den Telestammtisch bewerten und kommentieren, wo das geht. Schaut gerne auf unserer Website vorbei und kommt gerne auf den Discord-Server. Da gibt gerne irgendwelche vielleicht noch Animationsfilm-Tipps. Wenn ihr sagt, Animationsfilme, über die viel zu wenig Leute reden, haut gerne raus. Zum Beispiel kann ich jetzt noch einen raushauen. The Missing auf Netflix ist ein philippinischer Animationsfilm. Eindeutig für Erwachsene, weil bedrückendes Thema, aber wer so ein bisschen was ganz anderes sehen möchte, kann sich das vielleicht angucken. Genau, und dann Dom, vielen Dank. Es war eine weihnachtliche Besprechung mit dir und dann überlasse ich dir die letzten Worte.
Ja, soll schon mal vorkommen, dass man mit mir auch mal etwas besinnlicher podcasten kann. Und da ja der Dezember erst angefangen hat, ich fand's auch wirklich sehr, sehr schön, mit dir einen Animationsfilm zu besprechen, den wir beide im Großen und Ganzen mochten. Wer eher das Gegenteil haben möchte und mich im absoluten Grießkram-Modus, der höre gerne bei Urotsuki Doji rein und schaue ihn sich bitte nicht an. Und damit bin ich raus. Macht es gut und Jingle, was auch immer. Ciao.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.